Vielen Dank.
Margot, kann nur bei dir anknüpfen. Also was du erlebst, erlebe ich eigentlich auch ähnlich, diesen Weg zu gehen, zu begreifen, was es heißt, dass er mir meine Würde zurückgibt. Und ich freue mich total auf dieses Thema heute, weil es mich selber sehr betrifft und stark beschäftigt. Und ich will mit euch einfach ein bisschen angucken, euch mit reinnehmen, auch in mein Leben, woran liegt es, dass ich mich eigentlich gar nicht würdevoll gefühlt habe und auch nicht als Hauptgewinn, sondern irgendwie als irgendwas dazwischen, Trostpreis oder Ähnliches, hast du gut ausgedrückt. Und warum die Kinder, warum das denen eigentlich so leicht fällt, finde ich auch spannend. Das alles kommt heute auch drin vor. Und wir haben ja so dieses Thema Fitness für die Seele. Und das hat alles auch mit unserer Seele zu tun. Wir kennen aus verschiedenen Bibelstellen dieses Scham und Würde und Schuld. Aber eigentlich wusste ich gar nicht, was ist denn mit Scham gemeint. Schuld ist klar, ich habe was verbockt, okay? Und da vergibt mir Gott. Aber was ist denn mit Scham eigentlich gemeint? Ja, und eine gesunde Seele, die gibt uns innere Stärke, die gibt uns Zufriedenheit und eine innere Ruhe. Und sie macht unsere Verbindung zu Gott sehr, sehr stark und echt. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das jetzt anschauen, was denn die Seele ist. Das war so im letzten Gottesdienst so zentral. Erstmal zu merken, okay, wir haben eine Seele. Wir sprechen manchmal so da oft von, jemand ist eine gute Seele. Aber was ist denn eigentlich in mir die Seele? Und da hatte ich hier diese drei Kästchen dabei, falls ihr euch noch erinnert. Das eine war hier unser Geist, das zweite unsere Seele und das dritte ist unser Körper. Und das macht uns aus. Die Seele, nochmal so zum Erinnern, ist in der Bibel der innere Mensch oder auch unser Herz. Das wird alles so im Austausch miteinander verwendet. Und die Seele ist der Sitz von meinem Willen, von meinem Verstand und von meinen Gefühlen. Genau, und dann hat der Tobias erzählt, dass wenn wir gläubig wären an Gott, dann wird alles neu gemacht. So schreibt es Paulus im 2. oder 1. Korintherbrief. Und wir erleben das aber oft so gar nicht, so dieses alles ist neu. Der Geist wurde neu gemacht, aber unsere Seele ist der alte Mensch und auch unser Körper ist alt. Also wenn ich Falten hatte, habe ich die mit Jesus auch noch. Genau. Und alles, was wir so erlebt haben, ist wie so auf einer Baumscheibe, hatten wir letztes Mal, man könnte auch sagen auf eine Festplatte, abgespeichert. Alle Gefühle, alle Erinnerungen, alle Emotionen, das ist da drauf und das ist nicht einfach weg. Und dann haben wir gemerkt, es fällt uns so schwer, da hinzugucken, weil es uns Angst macht, weil wir nicht wissen, was kommt denn da jetzt so hoch, wenn ich da mal hinschaue. Ich hatte dann hier diese Steine dabei und wenn ich dann meine Seele reingucke, kommt dann plötzlich was Komisches da hervor. Vielleicht ein Gefühl von, ich genüge nicht. Und wenn wir das alles in unseren Boxen drin lassen und in den Keller schieben, dann drücken die irgendwann von unten hoch. Und es äußert sich in unserem Leben mit Schwere, Freudlosigkeit und auch keine Freude an Gott. Und ich kann das dann auch gar nicht an mich ranlassen, dass Gott mich lieb hat. Ja, Fitness für die Seele. Wir pflegen ja so allerhand Sachen. Wir pflegen unser Auto. Wir pflegen unser Instagram-Account. Wir pflegen unser Hobby. Aber pflegen wir auch unsere Seele? Möchte ich dich mal bitten, die erste Folie zu zeigen. Und ich habe das Thema genannt, Scham oder Würde, wie Gott dir in der Tiefe deiner Seele begegnen möchte. Die zweite Folie, das zeigt so einen inneren Garten, habe ich mal genannt. Wenn ihr mal so dieses Bild von eurer Seele, von einem Garten hernehmt, wo Blumen wachsen, wo ein Baum wächst, wo Früchte wachsen. Wenn ihr das mal als Bild nehmt für euer Inneres und wenn der gepflegt ist, wenn da Sachen mal rausgenommen werden, die Wachstum behindern, dann kann da auch ein Fluss fließen, der nach außen fließt, der Frucht bringt, der etwas verbreitet. Und oft haben wir aber etwas in uns drin, was dieses Fruchtbringen oder dieses Überströmen behindert. Und das kann sowas sein wie eben so ein schwarzer Stein. Ich nenne es mal ein Groll, eine Bitterkeit oder eine Opferrolle oder ich fühle mich ständig abgelehnt oder ich kann überhaupt nicht vergeben. Genau, und in unserem Äußeren zeigt sich das dann eben, dass unsere Beziehungen scheitern, dass wir uns aus dem Weg gehen und dass wir auch Gott aus dem Weg gehen, unbewusst oft. Ja, und das schauen wir uns heute alles an. Nächste Folie mal bitte. Ja, also wer bin ich? Ich habe das mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Ich lese da mal einfach ein paar Sätze draus vor. Ich bin die Ursache von Wut in deinem Leben. Eltern reden nicht mehr miteinander. Kinder brechen ihren Kontakt zu ihren Eltern ab. Jahrelange Freundschaften zerbrechen, obwohl man sich doch gern hat. Wegen mir wechseln Menschen die Gemeinden. Es gibt Machtkämpfe, wie man es richtig macht. Aber das ist nur dein Nebenschauplatz. Der eigentliche Grund dafür bin ich. Doch anstatt bei sich selber hinzugucken und ihrer Seele, wo ich da noch einen Platz habe, schieben sie die Schuld auf andere. Damit füttern sie mich noch mehr. In Beziehungen reicht nur ein kleines Wort für Explosion oder tagelanger Rückzug. Weil die Eltern mit mir in ihrer Seele kämpfen, werden Kinder bestraft, beschimpft oder mit Liebesentzug gedemütigt. Wie ein Krebsgeschwür ihre Tentakel im ganzen Körper verteilt, bohre ich mich in Denken und Tun, in dein Denken und Tun ein und du merkst es oft überhaupt nicht. Du denkst, der andere ist schuld und du bist nur ein Opfer. Die Buchläden sind voll von Liebe dich selbst, aber auch das kann meine Macht nicht brechen. Ich halte die Menschen an einer langen Kette von Selbstablehnung, Einsamkeit, Depression und Freudlosigkeit. Weil sie das nicht spüren wollen, wechseln sie den Partner, trennen sich, gehen shoppen, verlieren sich auf Netflix, Instagram oder Computerspielen. Ständig braucht man einen neuen Kick. Solange auch die Christen mich nicht enttarnen, sind sie weit weg von diesem Leben in Fülle. Solange sie sich hinter Bibelwissen und frommer Geschäftigkeit verstecken, nicht still sitzen können, habe ich die größte Macht, das Reich Gottes zu verhindern. Denn wer mit sich nur beschäftigt ist, der funktioniert zwar, kann aber nicht lieben. Ja, und wer ich bin, das nennt die Bibel den Scham, die Scham. Mal die nächste Folie. Schuld ist, ich habe einen Fehler gemacht und das ist zwar auch schmerzhaft, aber ich kann um Vergebung bitten, ich kann es wieder gut machen, aber die Scham sagt, ich bin ein Fehler. Die Scham sagt, ich bin ein Fehler. Jemand, der sich damit beschäftigt hat, mit Scham und sowas, der hat gesagt, Scham ist die intensivste und schmerzhafteste Erfahrung, zu glauben, dass ich nicht wert bin und Zugehörigkeit in Beziehungen erfahren kann. Ein Glaube, dass ich es nicht wert bin. Und dieses Gefühl ist extrem schmerzhaft. Was machen wir, wenn wir Schmerz empfinden? Erstens ist es überhaupt nicht angenehm und schön, Schmerz zu empfinden. Wir schieben es weg. Wir schmeißen uns eine Schmerztablette ein. Wir gehen in eine Schonhaltung und dann gehen wir jahrelang in einer Schonhaltung und es macht uns krank. Wir können auch eine Mauer davor schieben vor diesem Schmerz. Und dann sind wir jahrelang mit Jesus unterwegs und schleppen wie so einen dunklen Schatten diesen ganzen Schmerz mit uns rum. Und ich habe das auch jahrelang gemacht und überhaupt nicht gemerkt, was da in mir los ist. Wir gehen jetzt mal ganz am Anfang in die Bibel und gucken uns mal an, wo denn diese Scham eigentlich herkommt. Dazu die nächste Folie bitte. Das ist ein Text aus dem 1. Mose, den ich vorlese und ihr könnt mitlesen. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Die Schlange war das listigste Tier von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hatte Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden und ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Dann essen beide von der Frucht, das habe ich ausgelassen. Und daraufhin geht es weiter. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckte sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Diskussionen von die Schuldfrage, das kennen wir alles. Die hat es mir zuerst gegeben. Nee, die ist schuld und der hat und überhaupt. Und dann machte Gott, der Herr, Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Ja, was ist hier passiert? Am Anfang lesen wir, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht. Am Anfang, als alles gut war in der Beziehung zwischen Gott und zwischen Mann und Frau, da gab es keine Scham. Ich stelle mir das so vor, dass die beiden ihr Innerstes gezeigt haben, ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihre Wünsche, und das Gegenüber hat mir zugehört, hat mich angenommen und hat mich gefühlt in dem Moment. Und das ist ein ganz wunderbarer Moment im Zwischenmenschlichen, wo die Zeit still zu stehen scheint. Und das ist ein ganz tiefer Moment von Befriedigung. Und ich glaube, so haben die das erlebt. Und das ist auch, wonach wir uns letztendlich sehen, nach diesem, so wie ich bin, völlig angenommen zu sein. Ja, und wie ihr gelesen habt, kommt es dann irgendwie zu so einem Bruch. Aus diesem, ich sehe dich und ich schätze dich, kommt ein, du hast zuerst und wie kannst du nur? Und ich denke, das kennen wir zu gut aus unseren Beziehungen. Aus diesem, ich liebe dich, so wie du bist, wird ein, ich brauche dich, weil ich so bedürftig bin. Ja, und es kommt aus diesem, dass die Menschen gesagt haben, ich schneide mich ab von diesem Gott. Ich sage mich los, weil ich denke, ich kann das eigentlich viel besser alles entscheiden. Ich brauche nicht diese innige Beziehung und Abhängigkeit von ihm. Ich weiß es eigentlich selber besser. Ja, das war so der Anfang von diesem Nacktsein und sich verstecken. Und dann liest man dann auch später in Vers 7, dass sie das gemerkt haben, gespürt haben. Das ist ein Gefühl, diese Scham. Und dann haben sie sich versteckt. Sie haben sich Feigenblätter gemacht. Genau, also dieses Ebenbild war zerbrochen, das die Menschen darstellen sollten. Und Beziehungen finden nur noch an der Oberfläche statt. Von, hallo, wie geht's? Ja, mir geht's gut, aber eigentlich verstecke ich, dass es mir gerade überhaupt nicht gut geht. Ich darf mich nicht mehr zeigen, weil ich sonst abgelehnt werde. Mal die nächste Folie. Ich habe das mal in einem Bild zusammengefasst, wie das in unserem Leben sich auswirkt. Ganz unten, in der untersten Wurzel, ist diese Scham oder Minderwert. Und daraus entsteht alles, was ihr da so lesen könnt. Ich bin stolz, ich zeige nicht mehr, dass ich bedürftig bin, dass ich den anderen brauche. Ich habe Angst, nicht mehr sicher zu sein. Ich habe Unglauben, weil ich denke, Gott liebt mich sowieso nicht mehr. Ja, und in den Früchten des Bäumes sehen wir dann diese Dinge wie Kontrolle, Bedrückung, Selbstgerechtigkeit und so weiter. Die nächste Folie. Scham sagt eben solche Wörter wie, ich fühle mich nutzlos, ich bin verkehrt, ich fühle mich zerbrochen, ich fühle mich hässlich, ich fühle mich falsch und so weiter. Ja, und wie kommt es jetzt eigentlich in unser Leben rein? Dazu auch nochmal die nächste Folie. Wenn wir so als Kind bei unseren Eltern aufwachen, erleben wir unglaublich viel Gutes und schöne Sachen, aber auch sehr viel Schmerzhaftes, sehr viel Ablehnung. Und ich habe das mal so zusammengefasst mit, die Mama ist launisch, überfordert, gestresst, der Papa ist chronisch abwesend. Und dann beobachte ich das als Kind und so Sprüche wie, warte nur, bis Papa nach Hause kommt oder immer bist du unordentlich oder siehst du nicht, wie die Nachbarn gucken jetzt, wenn du hier einen Tobsuchtanfall bekommst. Das ist eine ganz tiefe Beschämung in unserem Inneren. Und das sammeln wir und sammeln wir über die Jahre. Und dann entsteht in unserem Inneren sowas wie, ich genüge nicht, ich bin eine Last, ich bin hilflos, ich darf nicht sein, ich muss dich glücklich machen. Und für ein Kind ist es unglaublich schmerzhaft. Also wir denken manchmal so, jetzt stell dich halt nicht so an, war doch gar nicht so schlimm. Aber für ein Kind ist ein ganz tiefer Schmerz, nicht bedingungslos geliebt zu sein. Und ich denke, da tragen wir alle etwas in uns, mehr oder weniger, an diesem Schmerz, weil wir so auf Leistung dann getrimmt werden. Also Kind kommt nach Hause, 5 in Mathe, Mama, ein Tobsuchtanfall nicht, aber oh, hast du nicht gelernt und kannst du nicht mal und dann gehen wir in die Leistung über. Ich muss was tun, damit ich geliebt bin. Ja, und zu diesem Schmerz nochmal, den tragen wir alle in uns. Das ist der gleiche Schmerz, den jemand empfindet, wenn er körperlich tatsächlich geschlagen wird. Das fand ich mal, hat mein Hirnforscher gesagt. Also da ist die gleiche Hirnregion aktiviert. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich als Kind auf einen Fasching eingeladen war und ich wollte so gerne als Cowboy gehen. Und meine Mutter hat gesagt, nein, du gehst als Ballerina. Und dann musste ich mich mit so einem Dutt und so einem Kleidchen da anziehen und das war ganz furchtbar für mich. Ich wollte das gar nicht sein. Ich wollte eigentlich wie ein Junge sein in dem Moment und mich verkleiden und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht okay. Ich lese euch noch mal ein Zitat vor. Diese Verachtung, die ich in mir trage von mir selbst, ist der größte Feind des Evangeliums. Denn sie sagt das gerade Gegenteil davon, was die Stimme vom Himmel sagt. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und das ist so ein Schlüssel für mich gewesen. Meine Verachtung, mein Denken über mich selber habe ich auf Gott übertragen. Also ich habe mein Vaterbild auf diesen Gott übertragen und habe mich deswegen auch so unwürdig gefühlt und auch so, ich bin in die Leistung gegangen. Ich muss ja was tun, damit er mich liebt. Unbewusst. Ja, Scham hat viele Gesichter. Es ist nicht nur, meine nächste Folie, es ist nicht nur dieses, ich fühle mich minderwertig. Es kann auch sein, ich fühle mich, also ich bin total erfolgreich. Ich arbeite viel. Da kann wieder liegen. Papa sagt immer, ich bin unfähig und jetzt zeige ich ihm, dass ich was drauf habe. Das ist die andere Seite von Minderwert. Oder jemand macht Witze auf Kosten von anderer. Dahinter steckt Minderwert, weil er nicht zugeben kann, dass er selber schwach ist. Der Perfektionismus sagt, ich darf keinen Fehler machen, denn ich bin ein Fehler. Und das habe ich auch bei mir entdeckt. Also dann, ich habe jetzt bald Geburtstag und am Geburtstag müssen 3 Kuchen stehen. Also das geht auch gar nicht nur ein Kuchen, was sollen denn da die Leute denken? 3 Kuchen, das Haus geputzt. Ich kann auch gar nicht entspannt da sein, wenn die Leute kommen und die sehen, ich bin hier eigentlich nicht perfekt. Ja, und dann springe ich eigentlich ständig auf, weil die Spülmaschine ausgeräumt werden muss, die Sahne nochmal geschlagen, der Kaffee aufgesetzt. Und wenn dann mal so ein stiller Moment ist, werde ich unruhig und denke, jetzt denken die Leute, ich bin kein guter Gastgeber oder sie fühlen sich gelangweilt. Und was ich da mache, ist eigentlich, ich reiße die Kontrolle an mich. Negative Selbstgespräche. Wie konnte ich nur so dumm sein? Wenn du merkst, du redest schlecht über dich, das sind ja ist auf diese Gedanken. Ich habe mich heute Morgen beim Durchgehen von meinem Skript, kam der Gedanke reingeschossen, das interessiert doch eh keinen, was du da machst. Das ist ploppt einfach auch auf. Oder ich mache mich schlecht, weil ich die Heizung über Nacht angelassen habe. Meine Güte, ich verbrauche so viel Energie. Das ist ja überhaupt gar nicht gut. Und wenn jemand seine Socken rumliegen lässt, werde ich extrem wütend. Aber es ist wieder mal mein Inneres, der mir sagt, sieht keiner, was ich hier eigentlich mache. Ja, was hat das mit unserer Gemeinde zu tun? Ich war jetzt so ein bisschen bei uns persönlich. Das größte Hindernis für echte Gemeinschaft ist Scham. Wir Christen fürchten kaum etwas mehr, als voreinander schlecht dazustehen. Deshalb tragen wir Masken. Wir gehen sonntags in die Kirche und jemand fragt uns, wie es uns geht. Gut, danke lautet unsere Antwort. Und in Wirklichkeit sind wir furchtbar einsam und haben gerade heftig und mit unserer Ehefrau gestritten. Es muss Zusammenkünfte in unseren Gemeinden geben, wo die Kraft des Evangeliums die Kraft der Scham überwindet. Das fand ich so gut. Und das wünsche ich mir so für unsere Gemeinde, für unsere Gemeinschaften, für unsere Ehen, für unsere Familien, dass wirklich die Kraft vom Evangelium in unser Inneres reinströmt und dass wir echt werden voreinander. Ja, in dem letzten Teil möchte ich einfach nochmal hingucken, wie begegnet uns denn Gott in unserer Scham? Mal die nächste Folie. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn im Garten, umhergehen. Da versteckten sie sich ängstlich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Gott sucht uns, Gott sucht dich und geht dir nach in deiner Scham. Wusstest du das? Das Gefühl von Gott, als wir gesagt haben, ich brauche dich nicht mehr, war wie das Gefühl einer Mutter oder eines Vaters, das sein Kind im Kaufhaus oder am Strand verloren hat. Kennt ihr dieses Gefühl? Das ist unglaublich, mega, zerreißend, schlimm, heftig. Und dieses Gefühl hat Gott, wenn wir diese Masken tragen und ihm uns gar nicht zeigen wollen oder im Miteinander nicht zeigen wollen. Und er hat alles Erdenkliche getan, dass er uns danach geht, in diesen Schmerz hinein. Ja, was ich noch wunderschön finde, ein paar Verse später, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Das ist unglaublich liebevoll. Das ist für mich ein Keim vom Evangelium, dass Gott nicht sagt, selber schuld, tschüss, guck, wie ihr klarkommt. Nein, der hat denen eine Kleidung gemacht. Ja, und dann zieht sich das so durch gesamte Alte Testament, diese Frage kommt immer wieder, ich gehe dir nach, wo bist du denn, Mensch? Und dann kommt Jesus und dann lesen wir in dem Evangelium, Gott kommt selber, um zu suchen, was verloren ist. Die zweite Folie. Jesus starb für deine Schuld und für deine Scham. Den lese ich jetzt gerade nicht vor, den Vers. Ist ganz bekannt, so dieses, er trug unsere Krankheit, er trug unseren Schmerz. Und ich bin davon überzeugt, dass es dieser Schmerz der Ablehnung ist, den er da trägt. Wir übertragen das viel auf Schmerzen im Körper, aber ich glaube, es ist dieser tiefe Schmerz der Ablehnung. Ich bin nicht liebenswert. Und er stirbt diesen unglaublich harten Tod und er entblößt sich selber. Er hatte ja nur so ein Untergewand an seinem Unterleib und er war eine Schande, als er dort hing. Die nächste Folie. Der dritte und letzte Punkt. Jesus kennt keine Berührungsängste mit unserer Scham. Ich finde dieses Bild so wunderschön. Lass es nochmal kurz, genau. Ja, weil es das ausdrückt, wie nah uns Gott in unserem Schmerz kommen möchte. Und ich würde dich gerne herausfordern, mal zu überlegen, was ist denn dein größter Schmerz oder deine tiefste Angst in dir drin? Und lässt du diesen liebenden Gott so nah an dich dran? Oder sagst du, es ist alles gut bei mir, es läuft alles, Halleluja, der Herr hat alles neu gemacht. Jesus kennt keine Berührungsängste mit unserer Scham. Als letztes nochmal diesen, ich finde den Vers und diese ganze Geschichte von diesem, das ist dieser Vers aus dem Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen, nenne ich das mal, oder der verlorene Sohn. Da kommt dieser Sohn, stinkend, mit Schuld, der noch zu seinem Vater gesagt hat, gib mir dein Geld, ich will am liebsten, dass du tot bist. Und kommt zurück zu diesem Vater. Und der Vater sitzt nicht da und wartet, na, wann kommt er denn jetzt mal? Sondern er läuft ihm entgegen. Und schon weit entfernt steht hier, sah der Vater ihn und läuft ihm entgegen. Und wisst ihr, der Vater hat dem Sohn eine öffentliche Beschämung erspart. Denn wäre er ins Dorf gekommen, hätten alle ihn ausgelacht, weil er versagt hat. Und der Vater läuft ihm entgegen und erspart ihm diese Scham. Ist das nicht wunderbar? Er macht ihm keine Schuldzuweisung. Und er hat ihn sogar geküsst, obwohl er echt, glaube ich, total eklig aussah. Und das hat mich so berührt, dass ich einen Gott habe, die nächste Folie, dass ich einen Gott habe, dessen Nähe ich suchen kann in meiner Scham, in meiner Beschämung, in meinem, ich fühle mich nicht liebevoll, nicht geliebt, nicht würdig. Und wenn du mal so die Geschichten durchgehst, ob die Geschichte von der Sünderin, die Geschichte von Zachäus, die Geschichte von der Frau am Samariterbrunnen, hat alles mit Scham zu tun. Und Jesus begegnet diesen Menschen und ist so liebevoll zu ihnen. Das ist, also berührt mich unglaublich. Ja, die Scham, meine Scham und deine Scham verliert ihre Macht in dem Licht von der Liebe von Gott. Das ist mir auch nochmal so deutlich geworden. Je mehr ich begreife und es zulasse, dass Gott mich wirklich gern hat, desto mehr verliert diese Scham ihre Macht. Und bei mir zeigt sich das dann, dass ich merke, da kommt ein Kind in die Küche. Ich bitte es, den Tisch zu decken. Ein Kind sagt, das mache ich jetzt nicht, weil du hast ja eh den ganzen Tag nichts zu tun. Ich könnte es packen, in die Luft gehen, mit Schimpf und Schande überwerfen und merke, es prallt an mir ab, weil es nicht mehr mich angreift, weil ich, natürlich kann ich sagen, Kind, hör mal zu, ich kann damit darüber reden, aber es greift nicht mehr so sehr meinen Wert an. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, dass ihr, wenn ihr das merkt im Alltag, ich wäre total wütend gerade, weil die andere Person, wie kann die nur und das geht ja gar nicht, was die gesagt hat, dass ihr da innehaltet und wahrnehmt, was spüre ich denn jetzt? Und dann vielleicht rausgeht aus der Situation und um damit tatsächlich zu Jesus zu gehen und zu sagen, Jesus, mein Mann hat die Socken schon wieder, ich komme immer mit den Socken, das ist immer mein Beispiel, aber mein Mann hat mich gerade so tief verletzt, es tut mir so weh, kannst du mich da berühren? Und das macht einen Alltagsunterschied. Ja, genau, vielleicht noch ein ganz kleiner Schlenkerer, dann bin ich auch am Ende. Wenn jemand dich triggert, dich wütend macht, hat es meistens etwas mit dir selber zu tun als mit dem anderen. Und Jesus ähnlicher werden bedeutet, dass sich das immer mehr an mir abperlt, an Verachtung, an Kritik, an also so dieses, sieht er denn nicht, wer ich eigentlich bin? Merkt ihr das denn nicht? Und weil etwas heil wird, immer mehr heil wird in unserer Seele. Und dann sind wir nicht immer nur mit unserem Schmerz beschäftigt und mit unserer Wut, sondern dann können wir tatsächlich, dann ruhen wir in uns und dann können wir nach außen gehen und wirklich, wirklich lieben. Ich habe euch einen Zettel rumgeschickt, 10 Minuten Fitnesstraining für eine Seele, die spricht, ich genüge nicht. Mal die letzte Folie. Genau, vielleicht hast du den Zettel da oder hast irgendwie einen anderen leeren Zettel. Damit es jetzt nicht alles nur Theorie bleibt, ein Fitnessplan für dich. 10 Minuten jeden Tag. Schreibe deine Gedanken auf. Was denke ich über mich? Was denke ich über den anderen? Was denke ich darüber, dass mein Chef gesagt hat? Und entlarve die Lügen und setze Gottes Wahrheit dagegen. Zweitens, nimm deinen Körper wahr. Was fühle ich? Manchmal fühlen wir so eine Enge in uns. Da schnürt sich etwas in uns, in meiner Kehle zu. Ich habe so ein Bauchgrummeln. Aber das nehmen wir gar nicht mehr wahr, weil wir so unglaublich beschäftigt sind. Also ich kriege das auch schon gar nicht mehr hin, so still sitzen. Was mache ich denn jetzt? Ah, Handy. Ah, gut, dass das Handy bimmelt. Ja, dann kann ich ja nochmal. Da muss ich mich gar nicht mit mir beschäftigen. Also nimm deinen Körper wahr und ganz besonders deine Gefühle. Und das sage ich ganz besonders uns Frommen, weil uns immer gesagt wird, Gefühle sind schlecht. Gefühle leiten dich zu deinem, was in deinem Innern ist. Und das Letzte und Dritte, in der Nähe Jesu, dich bergen mit und trotz deiner Scham. Das sind dann eben die Situationen, wenn ich merke, da wird etwas in mir angetriggert, sofort zu ihm zu gehen und das mit ihm zu besprechen und einfach nur bei ihm zu sein, um mich lieben zu lassen. Ja, und vielleicht als letzter Satz, das ist wirklich ein Lebensweg, das ist ein längerer Prozess. Also Gott macht nicht Schnipp und da ist dann alles weg. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Wir brauchen oft jemand, der uns da drin begleitet, ein Freund, eine Freundin, Seelsorger, manchmal auch ein Therapeut. Man kann das Ganze nicht wegbeten. Ja, genau. Amen, sage ich und hoffe, es hat euch geholfen ein bisschen. Und übergebe wieder an dich, Margot.